Das verständliche Universum, Kapitel 14, Standardmodell und LHC. Das Standardmodell der Elementarteilchen fasst alle Beobachtungen der Hochenergiephysik in einer durchgängigen Beschreibung zusammen. Dabei ist der Begriff Modell mit Bedacht gewählt, denn das Standardmodell ist keine Theorie, weil es relativ wenig erklärt. Es ist vielmehr eine komprimierte Zusammenstellung von Fakten, die aber mehr Fragen offen lässt, als sie Antworten gibt. Beispielsweise kann das Standardmodell keine einzige Masse eines Elementarteilchens vorhersagen oder aus anderen Größen ableiten. Daher kann dieses Modell nur eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einer grundlegenderen Darstellung der Teilchenphysik sein. Trotzdem ist das das Beste, was wir im Moment haben. In den folgenden Tabellen habe ich alle Teilchen und Kräfte des Standardmodells aufgelistet. Bei den Kräften oder Wechselwirkungen schließe ich die Gravitation für einen vollständigen Überblick mit ein, obwohl sie eigentlich kein Gegenstand des Standardmodells ist. Elektrische Ladungen habe ich in Vielfachen der Ladung des Down-Quarks angegeben, wobei ich deren negatives Vorzeichen beibehalte. Dies erscheint mir natürlicher als die sonst üblichen drittelzahligen Ladungen. Bei den Massen verwende ich als Einheit die Elektronenmasse. Ich habe mich für sie entschieden, da sie die kleinste, sicher bestimmbare Masse eines Elementarteilchens ist und weil uns irgendwelche technischen Einheiten nur verwirren würden. Die Protonenmasse, die 1836 mal größer ist als die Elektronenmasse, scheidet als Einheit aus, da das Proton zusammengesetzt ist. In den drei Tabellen sind alle Wechselwirkungen, alle Quarks und alle Leptonen, das kommt von Griechisch leicht, zusammengefasst. Letztere, die Leptonen, sind keine Quarks, gelten aber ebenfalls als elementar. Betrachten wir nun der Reihe nach die Tabellen. Die erste Tabelle mit allen Wechselwirkungen beinhaltet bis auf das Higgs-Teilchen, das wir in Kürze kennenlernen werden, nichts wirklich Neues. Zu jeder Wechselwirkung sind die jeweiligen Austauschteilchen, die Bosonen, aufgeführt. Auffällig sind die schon festgestellten gewaltigen Unterschiede in den Stärken und den Reichweiten der Kräfte. Diese Zahlen bestimmen immerhin die Grundstruktur unseres gesamten Universums. Je stärker eine Kraft ist und je geringer ihre Reichweite ist, desto kleiner sind die Objekte, die durch sie zusammengehalten werden. Weil die starke Wechselwirkung für die Bildung von Protonen und Atomkernen verantwortlich ist und weil sie im Verhältnis zu den anderen Kräften so stark ist, deshalb sind Protonen und Atomkerne so winzig. Die nächst schwächere Wechselwirkung, die elektromagnetische, bestimmt den Zusammenhalt der Atome, die deswegen entsprechend größer sind als ein Atomkern. Die schwächste Kraft, die Gravitation, ist dagegen für die ganz großen Strukturen im Universum zuständig. Sie sorgt für den Zusammenhalt von Planeten, Sternen und ganzen Sternensystemen. Nur weil die Schwerkraft im Verhältnis zu allen anderen Kräften so dermaßen schwach ist, ist unser Weltall gegenüber den Atomen so überaus groß. Die zweite Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über alle sechs Quarks. Sie werden aufsteigend nach ihrer Masse jeweils paarweise in drei sogenannte Generationen oder Familien eingeteilt. Diese Anordnung kommt daher, dass sich die einzelnen Generationen praktisch nur durch ihre Masse unterscheiden. Alle weiteren Eigenschaften der Quarks sind im Wesentlichen gleich. Beispielsweise besitzen das Top, das Charm und das Up-Quark sehr unterschiedliche Massen, aber ansonsten fast identische Eigenschaften. Um diese Ähnlichkeiten hervorzuheben, hat man die Unterteilung in Generationen gewählt. Dabei steigt die Masse der Quarks von Generation zu Generation stark an. Unsere bekannte Materie besteht allerdings nur aus den Quarks der ersten Generation, dem Up- und dem Down-Quark. Der Vollständigkeit halber muss ich noch erwähnen, dass es zu jedem Quark noch das entsprechende Anti-Quark gibt. Diese Anti-Quarks haben aber dieselbe Masse. In der dritten Tabelle habe ich alle diejenigen elementaren Teilchen aufgeführt, die keine Quarks sind. Diese Leptonen besitzen ebenfalls drei Generationen mit jeweils einem Teilchenpaar, das auch von Generation zu Generation immer schwerer wird. Jedes dieser Paare besteht jeweils aus einem negativ geladenen Teilchen und einem Neutrino. Von diesen Neutrinos gibt es also nicht nur eines, sondern drei. Für eine genauere Bezeichnung stellt man dem Neutrino daher seinen Generationspartner im Namen voran. Das Neutrino der ersten Generation ist also genau genommen ein Elektron-Neutrino. Die geladenen Leptonen wie das Elektron besitzen alle noch ein Antiteilchen, aber bei den Neutrinos herrscht hierüber noch keine Sicherheit. Es könnte durchaus sein, dass Neutrinos ihr eigenes Antiteilchen darstellen. Leptonen unterliegen im Gegensatz zu den Quarks nicht der starken Wechselwirkung. Sie tragen also keine Farbladungen wie die Quarks oder Gluonen und sind demnach farbneutrale Teilchen. Warum dies so ist, wissen wir allerdings nicht. Die ungeladenen Neutrinos verspüren zusätzlich auch keine elektromagnetische Kraft, sodass sie nur die schwache Wechselwirkung und die Gravitation beeinflusst. Quarks dagegen unterliegen ausnahmslos allen Wechselwirkungen. Besonders auffällig ist in allen Tabellen die völlige Willkür der Massen der Elementarteilchen. Sie stehen in keinem systematischen Verhältnis zueinander und scheinen einfach vom Himmel zu fallen. Die Massen der Quarks erstrecken sich zum Beispiel über 5 Größenordnungen, wobei die Massen der leichten Quarks nicht einfach zu bestimmen sind. Hier fällt auf, dass die Quarkmassen bei einem Proton lediglich zu etwa 1% seiner Gesamtmasse beitragen. Der Rest kommt durch die Bindungsenergie der Gluonen und die Bewegungsenergie der Quarks innerhalb eines Protons zustande. Auch hier möchte ich noch einmal betonen, dass auch ein Proton in erster Linie ein Ganzes ist. Es besteht zwar in einem gewissen Sinne aus Quarks, aber noch nicht einmal seine Masse kann aus den Quarkmassen abgeleitet werden. Die Massen der Neutrinos sind überhaupt nicht als feste Größen bekannt. Man kann im Moment nur sagen, dass sie kleiner sind als bestimmte Werte. Es gibt allerdings starke Hinweise, dass die Massen der Neutrinos nicht null sein können, woraus man jedoch nur Obergrenzen für ihre Masse ableiten kann. Die Massen der schwersten Elementarteilchen hingegen sind sehr genau bekannt. Sie befinden sich immerhin in der Größenordnung des Hundertfachen der Protonmasse, weshalb die Teilchen nur in den energiereichsten Beschleunigern erzeugt werden können. Dementsprechend lange hat man beispielsweise auf die Entdeckung des Top-Quarks gewartet, die erst Mitte der 90er Jahre erfolgte. Die Masse der Elementarteilchen ist ein generelles Problem des Standardmodells. Bisher ist nämlich völlig unklar, ob sie eine Eigenschaft der Teilchen selbst ist oder ob sie durch eine Wechselwirkung zustande kommt, und zwar mit dem hypothetischen Higgs-Teilchen. Es ist das letzte, noch nicht nachgewiesene Teilchen des Standardmodells und soll für die Massen aller Teilchen verantwortlich sein. Das Higgs-Teilchen und das dazugehörige Higgs-Feld sollen alle Teilchen an einem ungestörten Vorwärtskommen durch den Raum hindern und ihnen dadurch eine Masse verleihen. Der Widerstand des Higgs-Felds gegenüber einer Bewegung eines Teilchens verursacht nach diesem Modell eine Trägheit, die der Masse des Teilchens entspricht. Dies ist in aller Kürze der Mechanismus, den Peter Higgs in den 1960er Jahren dafür vorgeschlagen hat. Leider ist das Higgs-Teilchen so schwer, dass sich seine Masse bisher nur durch andere Beobachtungen einschränken ließ. Wegen seiner grundlegenden Bedeutung für das Standardmodell wird dieses Teilchen daher auch keiner Wechselwirkung zugeordnet. Aus mir unerfindlichen Gründen wird das Higgs-Teilchen im Zusammenhang mit dem LHC oft als Gottesteilchen bezeichnet. Doch selbst wenn man es endlich finden sollte, so wird es uns kaum etwas über Gott erzählen können. Noch nicht einmal die unterschiedlichen Massen der Elementarteilchen würden sich durch die Entdeckung des Higgs-Teilchens erklären lassen. Lediglich der prinzipielle Mechanismus der Massenerzeugung wäre entdeckt. Warum ein Teilchen aber eine ganz bestimmte Masse besitzt, liegt an der Stärke seiner Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld. Und diese Größe wäre ebenso wie seine Masse ein freier Parameter des Standardmodells, der nicht berechnet werden kann, sondern gemessen werden muss. Es ist daher äußerst fraglich, ob ein gefundenes Higgs-Teilchen Licht in das Rätsel der Massen bringen wird. Ebenso ist es unklar, ob es nur ein Higgs-Teilchen gibt oder mehrere. Aber nicht nur die Massen der Teilchen, sondern noch etliche weitere freie Parameter bereiten den Physikern beim Standardmodell Bauchschmerzen. Zusammen mit den Massen gibt es je nach Zählweise ungefähr 20 davon. Damit kann man zwar alles beschreiben, aber wenig aus tiefer liegenden Prinzipien herleiten. Noch nicht einmal die elektrischen Ladungen der Quarks und Elektronen kann das Standardmodell erklären. Dabei sind diese ungemein wichtig für die Ladungsgleichheit von Proton und Elektron und damit für die elektrische Neutralität unserer Materie. Auch die Anzahl der Teilchengenerationen wird nicht vorhergesagt. Man konnte allerdings in den 1990er Jahren am CERN nachweisen, dass es nur 3 Generationen und keine weiteren bei noch höheren Massen gibt. Doch warum gerade 3? Wenn doch die Generationen 2 und 3 alle aus instabilen Teilchen bestehen. Hier zumindest haben wir mittlerweile eine Ahnung, warum unser Universum diese 3 Generationen wirklich benötigt. Denn nur wenn es mindestens 3 Generationen von Teilchen gibt, kann es beim Urknall, dem Beginn unseres Universums, zu einem Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie kommen. Gäbe es dieses Ungleichgewicht aber nicht, so bestünde unser Kosmos nur aus Licht. Wir kommen auf diesen wichtigen Punkt in Kapitel 32 zurück. Weshalb gibt es überhaupt 4 Grundkräfte oder Wechselwirkungen? Und warum haben sie die entsprechende Stärke? Auch hierüber schweigt leider das Standardmodell, aber die Physiker haben sich schon seit langem nicht damit zufrieden gegeben. Sie würden gerne alle Kräfte auf eine einzige Wechselwirkung zurückführen, die dann in einer Art Weltformel alles beschreibt. Aber obwohl seit Jahren starke Anstrengungen in diese Richtung unternommen werden, stößt man dabei nicht nur auf mathematische, sondern vor allem auf begriffliche Schwierigkeiten. Die starke elektromagnetische und schwache Wechselwirkung werden mit der Quantentheorie beschrieben, wo Zufall und Unbestimmtheit eine zentrale Rolle spielen. Die Schwerkraft hingegen ist in eine rein klassische Theorie eingebettet, in der nicht gewürfelt wird. Sie wird heute nicht mehr über das Newtonsche Gravitationsgesetz, sondern mit der allgemeinen Relativitätstheorie formuliert, die wir uns in Kapitel 17 ansehen werden. Ich erwarte aber trotzdem, dass die Suche nach einer allumfassenden Theorie unter Einbeziehung aller Wechselwirkungen noch in diesem Jahrhundert Erfolg haben wird. Dazu schauen wir uns die aussichtsreichsten Theorien in Kapitel 35 an. Schon in den 1960er Jahren konnte die elektromagnetische Wechselwirkung mit der schwachen Wechselwirkung in einen Formelsatz zusammengefasst werden. Dies funktioniert etwa so. Oberhalb von Energien, die den Massen der W- und Z-Bosonen der schwachen Wechselwirkung entsprechen, spielt deren Masse bei den Prozessen dieser sogenannten elektroschwachen Wechselwirkung keine Rolle mehr. Hier sind alle Teilchen so energiereich, dass den virtuellen Austauschteilchen immer genügend Energie für ihre Existenz zur Verfügung steht. Dies gilt nun auch für die schweren W- und Z-Bosonen, deren Reichweite normalerweise wegen ihrer Masse stark eingeschränkt ist. Die Wechselwirkung unterscheidet ab einer bestimmten Energie sozusagen nicht mehr zwischen ihrem schwachen und elektromagnetischen Anteil. Tatsächlich werden alle Austauschteilchen dieser vereinheitlichten Wechselwirkung bei genügend hohen Energien praktisch masselos. Die Wechselwirkung ist also gleichartig bezüglich ihrer verschiedenen Austauschteilchen. Man sagt auch, sie ist symmetrisch. Nur unterhalb dieser Energieschwelle, in unserem mittlerweile energiearmen Kosmos, frieren die Anteile zu verschiedenen Wechselwirkungen aus und die Symmetrie zwischen ihnen ist gebrochen. Dabei bekommen die W- und Z-Teilchen über das Higgs-Teilchen ihre Massen und das Photon bleibt masselos. Aus einer Wechselwirkung sind so zwei verschiedene geworden und man geht davon aus, dass genau dies in den ersten Sekundenbruchteilen unseres Universums passiert ist. Auch die starke Wechselwirkung sollte sich mit der elektroschwachen vereinigen lassen, allerdings bei noch viel höheren Energien. Hierfür gibt es ebenfalls experimentelle Hinweise, denn die Stärke der Wechselwirkungen ist energieabhängig und gleicht sich zu höheren Energien hin an. Die gesuchte Vereinheitlichungsenergie liegt aber leider noch um 11 Größenordnungen, also ein Faktor von 100 Milliarden über der Energie des LHC. Allerspätestens hier erwarten die theoretischen Physiker dann viele neue Materie- und Austauschteilchen. Aber sie könnten auch schon bei viel niedrigeren Energien entstehen. Insgesamt sind alle diese Vorhersagen aber mit ziemlich viel Vorsicht zu genießen, denn eine Hochrechnung über einen Faktor von 100 Milliarden ist keine Kleinigkeit. Das ist in etwa so gewagt, als behaupte man, dass auf der Strecke zum Mond nichts Wesentliches mehr passieren würde, wenn man nur die ersten 4 mm davon gesehen hat. Dazwischen könnte aber noch eine Menge unentdeckte Physik auf uns warten. Zur direkten Untersuchung dieser Energien kommen aber auf absehbare Zeit keine von Menschen gebauten Beschleuniger in Frage. Allerdings sind in der kosmischen Strahlung einige Teilchen vorhanden, die immerhin bis auf einen Faktor 10.000 an diese Vereinheitlichungsenergie heranreichen. Nur sind sie dort leider so extrem selten, dass man nicht gezielt mit ihnen experimentieren kann. Will man auch die Gravitation in eine Weltformel mit einbeziehen, muss man noch einmal 4 Größenordnungen drauflegen. Bei dieser natürlichen Energieskala des Universums, der sogenannten Planck-Energie, die wir uns in Kapitel 29 genauer ansehen, brechen aber auch unsere physikalischen Beschreibungen zusammen, worauf ich ebenfalls später eingehen werde. Viele Teilchenphysiker setzen daher ihre Hoffnung auf den neuen Großbeschleuniger am CERN, den LHC. Oftmals wird dieser Speicherin in der Presse nur sehr verkürzt als Urknallmaschine präsentiert. Ich persönlich finde diese Bezeichnung etwas irritierend, denn der LHC hat nicht in erster Linie das Ziel, den Beginn unseres Universums nachzustellen. Er ist vielmehr der leistungsfähigste Protonenbeschleuniger der Welt, denn ihm stehen 7-mal mehr Energie zur Verfügung als bisher. Diese Bedingungen waren zwar auch kurz nach dem Urknall im gesamten Universum vorhanden, aber dies hätte man auch bei allen früheren Beschleunigern behaupten können. Was man sich wirklich vom LHC erhofft, sind dagegen neue Teilchen, die erst bei diesen Energien produziert werden können. Das prominenteste von ihnen wäre das Higgs-Teilchen. Wenn man es nicht finden würde, wäre das gelinde gesagt ein Schock für die Teilchenphysik, aber vielleicht auch ein heilsamer. Denn wegen der Unzulänglichkeiten des Standardmodells sucht man eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren händeringend in allen Beschleunigern nach Ereignissen, die sich eben nicht mit dem Standardmodell erklären lassen. Diese Physik jenseits des Standardmodells aufzuspüren, ist das eigentliche Ziel des LHC. Alle Beobachtungen, die in eine neue Richtung weisen könnten, sind hier willkommen. Sind Quarks und Elektronen wirklich elementar oder auch wieder nur zusammengesetzt? Gibt es für jedes Teilchen und Antiteilchen nochmals einen sogenannten supersymmetrischen Partner, von dem man allerdings erwartet, dass er viel schwerer ist? Gibt es nur ein Higgs-Teilchen oder eine ganze Gruppe von ihnen? Viele dieser Erweiterungen des Standardmodells liegen als Vorschläge auf dem Tisch, aber welchen davon hat die Natur verwirklicht? Lässt sich eine einfachere Theorie der Elementarteilchen mit wesentlich weniger Parametern konstruieren? Alle diese Fragen sind entscheidend für den Erfolg des LHC. Das Schlimmste aber würde eintreten, wenn man gar nichts Überraschendes finden würde. Doch ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, denn neue Energiebereiche lassen auf neue Entdeckungen hoffen. Trotzdem wird der LHC wahrscheinlich auf Jahrzehnte hinaus der letzte Beschleuniger dieser Größe bleiben. Wie bei den Mondlandungen in den 1970er Jahren wird es vielleicht 50 Jahre dauern, bis wieder eine ähnliche Maschine gebaut wird. Obwohl keiner im Moment offen darüber spricht, ist diese Entwicklung absehbar. Denn man befindet sich beim LHC an einem Wendepunkt. Über Jahre hinaus musste das CERN finanztechnisch an seine Grenzen gehen und teilweise bestehende Anlagen sogar stilllegen, um das LHC-Projekt stemmen zu können. Wäre der Tunnel für den neuen Beschleuniger nicht schon vorhanden gewesen, hätte man ihn wahrscheinlich nie gebaut. In diesem Tunnel war nämlich von 1989 bis 2000 der stärkste Elektron-Positron-Beschleuniger installiert, an dem zwei meiner Freunde promovierten. Getrieben vom Aufwind der Entdeckungen der W- und Z-Teilchen hatte man den Durchmesser dieser Röhre etwas größer als nötig festgelegt, da man den LHC damals schon als Nachfolgeprojekt im Hinterkopf hatte. Während meiner CERN-Aufenthalte als Doktorand hatte ich einmal die Gelegenheit, diesen Beschleuniger mit seinen riesigen Experimentierhallen zu besuchen. Nach einer Sicherheitsschleuse ging es mit einem Fahrstuhl wie in einem Bergwerk in die Tiefe. Unten angekommen war ich ziemlich beeindruckt, denn die hell erleuchtete Halle war so groß wie ein Fußballplatz. Und der Blick nach oben in den Zugangsschacht reichte fast 100 Meter weit hinauf. Nachdem wir uns Teile des Experiments angeschaut hatten, ging ich mit meiner Studienkollegin weiter Richtung Tunnel. Vorbei an einer verstaubten Notaufstiegstreppe und um ein paar Ecken herum stand ich damals vor 15 Jahren vor dem Speicherring. Mit einer ganz sanften Krümmung lief er in einem weiten Bogen in der Ferne aus meinem Sichtfeld. Bis zum nächsten Experiment waren es ab hier mehr als 6 Kilometer. Heute kreisen hier unten die Protonen im LHC. Er hat die Grenze des Machbaren für hohe Energien erreicht, denn die Technologie der Ringbeschleuniger ist ausgereizt. Noch längere Tunnel sind für die Forschung kaum durchsetzbar und noch stärkere Magnete ebenfalls. Seit Jahrzehnten wird deshalb über neuartige, innovative Beschleuniger nachgedacht, die nicht mehr in Ringform gebaut werden würden. Sie führen stattdessen geradeaus und müssen die Teilchen deshalb in einem Rutsch auf höchste Energien bringen. Diese sogenannten Linearbeschleuniger mit einer Länge von etwa 30 Kilometern könnten in Zukunft einen gewissen Ersatz darstellen. Aber auch bei ihnen wird die schiere Größe der begrenzende Faktor sein. Am Ende unserer Reise zu den kleinsten Materiebausteinen möchte ich Bilanz ziehen. Was bleibt übrig von dem Teilchenbild, das wir durch unsere Alltagserfahrungen erworben haben? Wir sind gestartet mit einem Apfel in einer Schale und haben uns über die Atome und deren Kerne bis hin zu den Elementarteilchen vorgetastet. Ist Materie aus kleinen Kugeln aufgebaut? Wohl kaum, wenn wir den Zufall und die Unbestimmtheit der Quantentheorie bedenken. Besteht sie vielleicht wie ein Computer nur aus Informationen, aus Bits? Ganz so einfach scheint unsere Welt nun doch nicht aufgebaut zu sein. Trotzdem geht es aber bei Elementarteilchen einzig und allein um Eigenschaften, Fakten und Informationen. Die Teilchen definieren sich nur über ihre Eigenschaften und nichts sonst. Dabei sind alle Teilchen einer Sorte exakt gleich und können weder unterschieden noch markiert werden. Versuchen wir beispielsweise die Frage zu stellen, was ein Elektron wirklich ist, so landen wir im begrifflichen Nichts. Eine Antwort hierauf gibt es nicht, denn schon die Frage macht keinen Sinn. Ein Teilchen ist lediglich ein Informationspaket, das alle seine Eigenschaften beinhaltet, mehr nicht. Diese Informationsmenge könnte man natürlich auch in Bits zerlegen. Doch macht dies die Natur auch so? Und falls ja, durch was sind diese Bits repräsentiert? Bei einer Größe wie dem Spin, der eine Teilchenausrichtung angibt, ist der Zusammenhang zu Bits sehr naheliegend, wie wir in Kapitel 24 sehen werden. Doch wie sieht es mit dem Ort und der Geschwindigkeit eines Teilchens aus? Wie viele Bits benötigt man, um diese im Universum festzulegen? Hier sind die Antworten und damit das Verhältnis von Teilchen und Informationsmenge längst nicht so eindeutig wie beim Spin. Doch bevor wir diese Fragen angehen können, müssen wir noch mehr von unserem Universum wissen. Immer wenn wir an ein bestimmtes Objekt denken, verbinden wir damit eine bestimmte Identität. Und diese Identität wird normalerweise nie in Frage gestellt. Schon gar nicht ändert sie sich einfach so spontan. Ein Apfel ist und bleibt ein Apfel. Und eine Birne bleibt eine Birne. Eine Umwandlung zwischen beiden findet nie statt. Ganz anders bei den Elementarteilchen. Hier wandelt sich beim Neutronenzerfall ein Downquark in ein Upquark um. Wir können diesen Prozess zwar mit einem W-Boson beschreiben, aber was passiert hier eigentlich? Es findet ein Identitätswechsel mit Hilfe eines Austauschteilchens statt, wobei dessen Informationsinhalt auf neue Teilchen übertragen wird. Dies ist aber wesentlich komplizierter als das bloße Kopieren von Daten, wie beispielsweise von einer Festplatte zur anderen. Wie vollzieht die Natur diesen Wechsel? Und wieso kommen immer die gleichen Informationspakete in Form eines Elektrons und Neutrinos dabei heraus? Das sind für mich die tiefgründigen und spannenden Fragen der Teilchenphysik. Aber bin ich mir diesmal sicher, ob ich überhaupt die richtigen Fragen stelle? Um die Identität von Elementarteilchen ist es im Standardmodell aber noch viel seltsamer bestellt als beim Beispiel des Neutronenzerfalls. Ich möchte Sie nun mit einem Effekt konfrontieren, den ich mir bis hierhin aufgehoben habe, weil er Ihnen einiges abverlangen wird. Die Eigenschaften von Quarks einer bestimmten Sorte sind nämlich nicht unter allen Umständen dieselben. Vielmehr unterscheiden sie sich, je nachdem, unter welchen Blickwinkel man sie betrachtet. Und diese verschiedenen Blickwinkel sind die verschiedenen Wechselwirkungen. Die Eigenschaften einer bestimmten Quarksorte sind also in der starken und in der elektroschwachen Wechselwirkung nicht dieselben. Die Natur zieht quasi je nach Wechselwirkung verschiedene Brillen auf, unter denen die Quarks jeweils etwas anders aussehen. Ein Downquark in der elektroschwachen Wechselwirkung ist nicht einfach dasselbe Downquark wie bei der starken Wechselwirkung. Tatsächlich enthält es zusätzlich auch noch Beimischungen aus dem Bottomquark und dem Strangequark der starken Wechselwirkung. Und dies gilt nicht nur für das Downquark, sondern für alle Quarksorten. Sie alle verhalten sich unter diesen Wechselwirkungen jeweils verschieden und enthalten unterschiedliche Beimischungen von anderen Quarksorten. Diese sogenannten Quarkmischungen sind für mich das Merkwürdigste, was die Natur in der Teilchenphysik zu bieten hat. Die Welt hat unter den verschiedenen Blickwinkeln der Wechselwirkungen tatsächlich eine unterschiedliche Zusammensetzung. Und dies gilt nicht nur für die Quarks, sondern mit großer Sicherheit auch für die Neutrinos, obwohl das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist. Am besten kann ich mir die Quarkmischungen mit einem Vergleich klar machen. Wir nehmen dazu an, die Quarksorten seien Eissorten und die zwei Wechselwirkungen seien deren Herstellung und deren Verkauf. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Eishersteller und die beliebtesten Sorten sind Sahne und Kirsch. Für beide Sorten, die sie in großen Mengen produzieren, haben sie ein tolles Rezept. Doch dummerweise wollen ihre Kunden aber gar nicht die reinen Sorten essen, sondern hätten lieber entweder Sahne-Kirsch oder Kirsch-Sahne in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Sie stellen also in ihrer Fabrik das Eis zunächst als reine Sorten her und mischen es dann für ihre Kunden so, dass dabei nichts verloren geht. Genauso verhält es sich bei den Quarksorten, nur dass hier jeweils drei Sorten und nicht zwei Sorten an der Mischung beteiligt sind. Die Produktion der Quarks oder Eissorten verzieht sich über die starke Wechselwirkung und geschieht demzufolge sortenrein bezüglich der starken Wechselwirkung. Aber die schweren Quarks der zweiten und dritten Generation zerfallen nur über die schwache Wechselwirkung. Diese Zerfälle geschehen aber nicht sortenrein, sondern als Mischungen von Quarksorten der starken Wechselwirkung. Das heißt in letzter Konsequenz, dass Quarks unter verschiedenen Wechselwirkungen eine unterschiedliche Identität besitzen. Bleibt nur noch zu ergänzen, dass auch die Stärke dieser Quarkmischungen nicht durch das Standardmodell erklärt wird. Zum Schluss unserer Reise durch die Bestandteile unserer Materie möchte ich, dass Sie mir bitte folgende Frage beantworten. Glauben Sie nach diesen Kapiteln, dass durch einen Beschleuniger die Teilchen so ähnlich wie kleine Kugeln hindurchfliegen? Diese Teilchen werden in einer Quelle erzeugt, werden durch die Energiezunahme bei ihrer Beschleunigung immer schwerer und stoßen an den Wechselwirkungspunkten tief im Inneren von Detektoren zusammen. Aber fliegen sie auch so durch das Vakuumrohr wie eine Gewehrkugel durch einen Lauf? Ich gebe zu, dass ich mir das über viele Jahre hinweg genauso vorgestellt habe. Wir werden uns allerdings im zweiten Buchteil ein ganz einfaches Experiment ansehen, das diese Vorstellung in ihren Grundfesten erschüttern wird. Es wird uns zu der Feststellung nötigen, dass in einem Beschleuniger, streng genommen, überhaupt nichts fliegt. Eine durchgängige Flugbahn ist lediglich eine Illusion, wenn auch meist eine sehr gute.